Verstanden.
Ja, herzlich willkommen, meine liebe Sabine. Wir duzen uns ja und
Ja?
entsprechend möchte ich dich ganz kurz unseren Gästen nochmal vorstellen. Wahrscheinlich kennen dich alle bereits, weil wer kennt nicht Sabine Oskedom? Und dann eine Buchautorin mit über 34 Büchern oder genau 34? Genau,
Ich
ist
glaube,
wahrscheinlich
36 sind es inzwischen, aber ich blick
36
auch
oder
nicht
wie
mehr
auch
durch.
immer. Also es ist Wahnsinn, was du schon alles geleistet hast. Bist eine der bekanntesten Management-Trainerinnen und Speakerinnen in Deutschland. Und ich selbst habe dich auch schon viele, viele Jahre eben erleben dürfen in unterschiedlichsten Terrains und mit Tausenden von Gästen, Hallen. Also wir waren ja auch dann mal Hannover Messe und so Women's Messe und so weiter. Also ganz toll. Und da habe ich gedacht, unbedingt muss ich die Sabine mal fragen, ob sie zu mir zu den Generationstalks kommt. Denn wer kann jetzt gerade mit dem neuesten Buch, ist das natürlich das Stichwort, aber auch generell, wer kann mehr über alle Generationen erzählen? Wenn nicht du, wer dann? Nicht? Ja, herzlich
Schön.
willkommen.
Danke, freue mich sehr.
Ja, wunderbar. Also dein neuestes Buch ist ja tatsächlich mit 70 Jahren ist das natürlich der Aufhänger, 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Und da habe ich mich als erstes gefragt, muss man eigentlich glücklich sein immer?
Man muss gar nichts. Man muss aber auch nicht unglücklich sein.
Genau.
Ich habe halt
Aber
beschrieben,
ja.
wie, also was versteht man unter Glück? Da geht es ja schon mal
Ja.
los. Also, manche Leute glauben ja, das ist ein immerwährendes Grinsen. Nein, das
Ja.
glaube ich nicht. Sondern ich glaube, glücklich sein im Sinne von zufrieden sein, das Leben annehmen können, das ist so meine Form des Glücks. Und manche Dinge, und das war mir eben so wichtig, die richtig schief gelaufen sind in meinem Leben, haben sich später als Glück erwiesen. Also im Sinne von Chance, Veränderung. Es musste genau so kommen, offensichtlich. Nur in der Situation selbst sieht man es halt nicht so. Da denkt man, warum ich? Wie kann mir das passieren? Und als bisschen ältere Frau kannst du dann halt diesen Rückschau leisten und sagen, guck mal an. Ja, das gehört alles zu mir. Das gehört alles zu meiner Persönlichkeit. Und für mich ist das annehmen können, was ist.
Ja, ich frage das deswegen, weil es ja heute, wir sind ja so in einem Zeitalter der ewigen Selbstoptimierung.
Ja,
Und ich
furchtbar,
wollte das
ja.
nur noch mal gefragt haben. Mir war das jetzt natürlich auch schon aus meiner Altersperspektive auch schon klar. Nur andererseits, tatsächlich ist es ja so, viele denken heute, sie müssen in einem Stück glücklich sein, gucken immer zu den anderen rüber und sind dann am Ende noch unglücklicher als vorher. Und das ist ja ein ganz furchtbares Phänomen zurzeit, ne?
Und du hast es gerade erwähnt, diese Optimierung halte ich wirklich für das Teufelszeug. Dieses Optimieren, das heißt ja, du bist nie in Ordnung, du bist nie richtig. Du könntest noch mehr laufen, noch mehr besser essen, noch mehr in dich gehen, meditieren. Und das ist für mich der Quell ewigen Unglücks, weil du nicht in Ordnung bist. Und ich sage immer, wenn wir statt Selbstoptimierung mehr Selbstakzeptanz hinkriegen würden, dann würde es uns besser gehen und der ganzen Welt auch.
Ja. Das ist allerdings tatsächlich auch ein harter Weg, nicht? Also, du sprichst ja auch oft von diesem inneren Kritiker. Und ja, komisch, die erfolgreichsten Frauen der Welt sagen ja eigentlich immer, dass sie irgendwas an sich ganz furchtbar finden. Und
Furchtbar.
ist das denn jetzt was Weibliches, dass wir uns besonders kritisch sehen gegenüber den Herren? Die wirken immer so selbstzufrieden.
Ich glaube nicht, dass sie es sind, aber sie reden nicht drüber auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Frauen den noch kritischeren Draufblick haben, weil ja Frauen seit Generationen und Generationen so nach dem Äußeren beurteilt werden. Oh, was für eine schöne Frau. Oh, was für eine edle Erscheinung. Oh, hübsch. Oh, weiß nicht, liebenswert. Und wenn du so auf das Äußere ge gepusht bist, dann fällt es dir halt schwer, das loszulassen und zu sagen, ich bin okay. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich mag mich, wie ich bin. Und dieses Ich mag mich, wie ich bin, fällt, glaube ich, Frauen vielleicht ein bisschen schwerer als Männern. Also ich arbeite ja im Coaching auch mit Männern und ich kann dir sagen, auch sie haben ihre Selbstzweifel, auch sie haben ihre inneren Kritiker, aber die tragen es nicht so rum wie wir. Wir sagen ja so als erstes, ach, mein Kleid ist schon ganz alt oder ach, ich habe Bad Hair Day. Und wir erzählen es auch noch allen freiwillig, wie beschissen wir uns finden.
Ja,
Und
man
damit würden
mildert
wir
auch
aufhören.
irgendwo gleich ab. Ich habe das selber bei mir auch oft gehabt, dass ich dachte, ach, jetzt bloß wieder ein bisschen Downsizing, ne? Wenn dann jemand sagt, ach, das ist aber wieder ein schönes neues Kleid. Nein, das habe ich schon ganz lange und so weiter. Weil
Furchtbar.
das ist eine ganz merkwürdige Art und Weise. Aber ich gebe zu, manchmal macht man es doch auch, weil man eben auch schon erlebt hat, dass wenn man zu sehr schillert, dass das auch manchmal schon Probleme im Leben gegeben hat.
Ich glaube ja, dass wir dann mit den falschen Menschen zu tun haben. Ein Beispiel. Ich war gerade am Wochenende auf der Jahresconvention der GSA. Das ist mein Rednerverband, in dem ich, den ich mitgegründet habe vor 19 Jahren und Mitglied bin. Und da waren 350 Leute und ich glaube, 300 Leute haben mich, wie soll ich mal sagen, mich geehrt. Also die wissen, was ich gemacht habe für die Branche, die wissen, was ich geleistet habe, die wissen, was ich alles jetzt heute noch tue dafür. Und vielleicht waren da 10 oder 20, die gesagt haben, Eddie Ole Askerom schon wieder. Und die anderen haben sich ehrlich mitgefreut und haben mir die Ehre gegeben, die ich in meinem Alter dann auch gerne habe. Also eben nicht so, wer bist denn du eigentlich? Und abends war natürlich eine Gala und da hatte ich ein schönes Abendkleid an und da sagten irgendwie ein Dutzend Leute, oh, du schaust aus wie eine Königin. Und dann habe ich so gedacht, das müssen die nicht sagen, weißt du, die sind nicht abhängig von
Nee,
mir.
genau.
Die wollten mir das sagen. Deswegen glaube ich, kommt es so sehr darauf an, zu entscheiden, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Und wenn ich mit neidischen Menschen zu tun habe, die werden das nie ertragen können, dass du erfolgreich bist, dass du die Generationsbotschafterin bist. Wieso die? Und ich habe mir, glaube ich, angewöhnt, mich von diesen mäkelnden, neidischen, meckernden Menschen, ja, von vielen zu verabschieden oder nicht mehr zu hören, was sie sagen. Fertig.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Geschichte, wenn man das hinkriegt, nicht? Also letztendlich ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Geheimnis, nicht? Dass man eben letztendlich, es bleibt eigentlich alles, wie es ist, nur dass wir jetzt in Zukunft anders darauf reagieren und
Ja.
dadurch ändert sich dann wieder was, nicht?
Das ist das Tolle am Älterwerden. Weißt du, mit 17, da sagt jemand, oh, was hast du für komische Strümpfe zu deinem Kleid an und wir gehen nicht mehr aus dem Haus. Und heute denke ich mir, nun na, ja,
Ja.
okay, schön. Und ich arbeite ja viel mit Frauen, die genauso diese gleichen Erfahrungen und Probleme haben. Und denen habe ich beigebracht, und das sage ich mir dann immer selber, dass man denkt oder auch sagt, deine Meinung. Fertig.
Ja,
Und es ist
genau.
wie so ein Schutzschild vor einem. Einfach zu sagen, deine Meinung. Da
Ja.
müssen wir nicht diskutieren, wir müssen sie nicht überzeugen. Einfach annehmen und sagen, meine Meinung.
Genau, natürlich. Generell sagt man ja ohnehin immer, das, was derjenige auf dich projiziert, ist ja so ein Echo, nicht?
Ja, klar.
Aber
Sowieso.
letztendlich gibt es natürlich immer im Leben Situationen, wo man eben tatsächlich abhängig ist oder eben sich nicht befreien kann aus der Situation, ja, wie gesagt, aus Abhängigkeitsgründen ganz oft, nicht? Ob es jetzt ein Klient ist oder ob es der Vorgesetzte ist oder der Chef oder der Ehemann oder wie auch immer. Es gibt ja tausende Gründe, warum man nicht aus jeder Situation so schnell wieder rauskommt, wie es
Ja.
dann in der Situation sicherlich normalerweise notwendig wäre. Einfach mal kurz rausgehen und dann eben Luft holen und wieder reinkommen. Das wäre ja auch manchmal optimal, aber das
Also
lässt
das ist
sich
eine
nicht.
Möglichkeit, aber ich finde, es gibt
Ja,
so viele andere. Ich
genau.
bin nicht mehr dieser Meinung, da können wir ja nichts tun und so. Ich weiß von erfolgreichen Frauen, die ihrem Chef irgendwann gesagt haben, ich möchte nicht, dass sie so mit mir reden. Als Ehefrau kannst du deinem Mann sagen, ich möchte nicht, dass du Moppelchen zu mir sagst. Und ich kenne solche Frauen und solche Männer. Und
Ja.
ich will nicht, dass du Moppelchen zu mir sagst. Merk dir das. Und ich glaube, dass wir viel zu schüchtern sind und viel zu ängstlich. Und man kann einem Kunden sagen, entschuldigen Sie, in diesem Ton lasse ich nicht mit mir reden. Wenn Sie mit mir eine Vereinbarung treffen wollen, darf ich Sie bitten, einen ordentlichen Ton anzuschlagen. Und ich glaube, das tun wir viel zu wenig.
Ja,
Oh, dann haben
ist
wir
klar.
Nachteile und dann mögen die uns nicht mehr. Nur irgendwann müssen wir uns entscheiden. Das ist ja mein.
Genauso, wenn jetzt zum Beispiel Situationen kommen, dass jemand nicht bezahlen will. Also habe ich auch mal gehabt
Ja.
am Anfang meiner Selbstständigkeit und dann wurde mir gedroht. Also wenn Sie jetzt darauf bestehen, dass Sie Ihr Geld bekommen, dann werde ich Sie nie wieder buchen. Und dann
Super.
bin ich nach Hause gegangen mit dem Gedanken und habe gedacht, was willst du mit so einem Kunden, der so
Genau.
wenig wertschätzend ist
So
für
ist es.
deine Arbeit und die
Ja.
getane Arbeit? Meine Arbeit war schon abgeliefert.
Ja.
Und man hat wohl versucht, so ein bisschen, ne, mal wieder was eben umsonst zu bekommen.
Druck
Und
machen, ja.
es hat mir niemals in meinem ganzen Leben geschadet, dass dieser Kunde dann eben nicht ein Kunde blieb, nicht? Und da muss man sich manchmal auch einfach wahrscheinlich befreien, nicht?
Ja, und ich denke, Wertschätzung brauchen wir, aber wir können auch etwas dafür tun, Wertschätzung zu bekommen. Das geht natürlich nur, wenn wir unseren eigenen Wert schätzen. Also wenn ich so ein Mäuslein bin und denke, oh, dass ich da überhaupt Geld dafür verlange, dann wird es schwierig, meinen Wert durchzusetzen. Und deswegen geht es bei mir immer in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten so von innen nach außen. Also es hilft nichts, dass ich nur Schlagfertigkeit trainiere. Wenn das da drinnen nicht stimmt, dann mache ich es sowieso nicht. Dann
Ja,
wüsste
das
ich,
spürt
was ich
man, ne?
sagen könnte, ne?
Ja, man spürt
Das
das
geht,
wahrscheinlich auch,
es
ne?
geht um die
Ist ja
eigene
so.
Stärkung. Und das macht mir so Freude, gerade mit Frauen, die eigenen Stärken anzufachen und zu erkennen und sie auszusprechen und an sie zu glauben,
Ja.
sie zu spüren. Weil das ist ja viele Frauen, die ihren Mann stehen sozusagen, die wissen schon, dass sie irgendwie gut sind. Aber sie glauben es nicht.
Genau, richtig. Und es ist ja auch so, man ist ja auch in unterschiedlichen Perioden im Leben wahrscheinlich auch nicht immer in einem Stück. Auch das muss man ja den Menschen sagen, dass man nicht immer in einem Stück nur gut drauf ist, sondern man hat natürlich immer so Rückwürfe, nicht? Und das ist ja in deinen 70 Aha-Momenten auch das Schöne. Da hast du mal auch gesagt, in etwa, also dass es ja auch viel sympathischer ist, wenn man mal ehrlich von sich selber auch nutzt, auch traurige oder nicht so tolle Momente erzählt, als wenn man immer nur tolle Sachen. Also heute ist ja auch so ein bisschen so Mode, dass alle immer nur von ihren Star-Auftritten erzählen. Ne?
Ach, furchtbar.
Also
Ich sage
das
mal, wenn
ist
ich
ja
zu viel solche Erfolgsgeschichten höre, kriege ich Sodbrennen.
auch.
Und ich glaube, das finden einfach auch meine Zuhörer ganz erfrischend, dass ich eben über Scheitern spreche, über Dummheiten, die ich gemacht habe, Doofheiten. Und dann finde ich, ist es so versöhnlich, wenn man sagen kann, und das war damals falsch, aber deswegen war ich, weiß ich nicht, keine Versagerin, sondern es ist mir passiert. Und ich habe daraus gelernt. Und wir alle wissen, dass wir aus Fehlern lernen, nicht aus Erfolgen. Erfolge machen satt, ne? Oh, ich bin so toll, ich bin super. Und aus Fehlern, da bist du plötzlich ganz klein und denkst, was habe ich hier eigentlich gemacht? Also ich hatte mir mal angewöhnt, eine ganz doofe Bemerkung zu machen, dumm wie Brot. Ich glaube, ich kannte das aus meiner Kindheit schon. Und irgendwann, kennst du das, dann sagst du das
Ja,
dauernd und denkst überhaupt
genau.
nicht drüber nach.
Ja.
Leider habe ich das gesagt bei der Versammlung der Bäckerinnung Nordbayern.
Ach du je.
Und das ist blöd, weil da ist einer aufgestanden und gefragt, darf ich was sagen? Ja, klar, Brot ist nicht dumm. Oh Gott, ich habe
Siehste?
gedacht, ich muss tot umfallen. Und dann habe ich wieder gemerkt, lass es einfach, solche flapsigen Bemerkungen zu machen. Tu es einfach nicht.
Ja.
Und daraus
Genau,
habe ich
aber
wieder was
das ist so
gelernt.
die, das ist natürlich so, wenn man sehr eloquent ist oder kommunikativ, dass einem natürlich mal was rausrutscht, nicht? Oder dass man auch was übernimmt von anderen Leuten.
Ja,
Also das
genau.
habe ich eben ganz häufig, die blödsten Sachen habe ich eigentlich auch von anderen übernommen, weil ich die
Klar.
eigentlich immer so witzig fand.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist da oft was Diskreditierendes drin, nicht? Und da muss man eben
Und
sehr
ich habe
aufpassen heutzutage.
wirklich gelernt, keine Witze mehr über andere Menschen zu machen. Und ich komme aus dem Journalismus. Da sagt man, für einen guten Gag verliere ich auch gern meinen besten Freund, weißt du? Und ich habe mir so angewöhnt, wenn ich Jokes mache, dann über mich selber. Und nie über einen Klienten, nie über einen Kunden, nie über einen anderen Menschen auf der Straße. Und das kann man trainieren. Und das finde ich faszinierend. Also du kannst dir Dinge abgewöhnen und anderes angewöhnen. Wir sind freie Menschen, wir können das. Und das ist auch so meine Botschaft. Ja, vielleicht hast du früher mal einen Fehler gemacht. Aber das heißt nicht, dass du den immer wieder machen musst oder dass du nicht jetzt, weiß ich nicht, nahbarer, sympathischer, klüger bist als damals.
Ja, aber was ich eben bei dir auch toll finde, dass du das immer geschafft hast, das Ü und das E zusammenzubringen, nicht? Also so wie
Ja.
in der Musik ja auch. Da, sonst sind wir neigen ja in Deutschland immer dazu, so einen Unternehmensberater oder eine Coachin, also du bist ja beides, die müssen immer besonders ernst sein,
Oh
also so
Gott, ja.
besonders bedeutungsschwanger, sagt man ja auch, nicht? Und fast so ein wissenschaftliches Buch, dann muss es sein und alles, was man sagt, muss wie gestochen geschrieben sein, bestes Deutsch und dergleichen, nicht? Und
Oder
das
viele
ist ja
Fremdwörter,
das
sodass die
Ü.
anderen das nicht kapieren, ne?
Ja, natürlich,
Ja.
aber du mischst das so schön. Wie kommst du denn immer auf diese Anekdoten und diese Bonmots, die du ja auch in deinen Büchern dann drin hast?
Also ich bin gelernte Journalistin. Da habe ich natürlich gelernt, Gedanken in Sätze zu bringen. Ich hab unendlich viele Gespräche in meinem Leben geführt mit klugen Menschen. Also ich habe einfach so viel Wissen bekommen und Erfahrung von Menschen. Ich gucke ganz genau hin. Also ich gehe nicht durch die Welt und habe irgendwie mein Handy vor der Nase und Kopfhörer drauf. Also zum Beispiel eine Bahnfahrt finde ich. Jede Bahnfahrt ist so interessant zu hören, was Menschen so reden. Und dann kriege ich manchmal was mit, so eine Anekdote, und dann erzähle ich die. Oder ich erlebe mich selber. Also ich glaube auch, eine starke Selbstreflexion hilft dabei. Wie konnte mir das passieren? Was ist damals eigentlich los gewesen? Und das ist, glaube ich, das, was uns helfen kann, die Welt zu erleben und das Erlebte dann zu nutzen, damit jemand was lernt.
Ja, nee, das ist wirklich toll. Und du hast ja auch selber gesagt, das ist für dich wie das Geschenk des Lebens, also dass du schreiben darfst, nicht?
Ja, ich hatte ja ein sehr strenges Elternhaus, zwei Lehrer, Mutter, Vater, geprägt durch die Nazizeit, das darf man nie vergessen. Ich bin eben schon 70. Also hatte ich Eltern, die waren in ihren jungen Jahren im Krieg, die waren zerstört innerlich, die Seele war kaputt, die haben schwarze Pädagogik noch gelernt. Das war eine harte Zeit. Und wo ich meine Gefühle loswerden konnte, war im Schreiben. Ich habe mit 13 schon Gedichte geschrieben. Mit 17 habe ich dramatische Gedichte geschrieben über das Elend dieser Welt. Und das ist übrigens gut, sowas aufzuschreiben. Kann man nämlich überleben.
Ja,
Und
ja,
dieses
ja.
Schreiben war immer so, ich sage mal, es war immer die Schwester, die ich nie hatte. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, ich weiß nicht, ob du eine Schwester hast,
Doch, ich habe
da
eine
so
Schwester, tatsächlich eine
zusammensteckt
große.
und sich gegenseitig Sachen erzählt. Und ich hatte
Ja.
drei große Brüder, mit denen war das nicht möglich.
Ach
Und
so.
deswegen
Und
sage
ich
ich mal,
hätte das
meine
gerne
Brüder.
mit dir getauscht, weil früher hat man immer gesagt, Mensch, ich hätte gern so einen großen Bruder, der bringt dann meine Freundin mit und so weiter. Das hat
Ja,
man
sehr
früher immer so
nett.
gesagt. Aber es ist wahrscheinlich nicht immer optimal,
Nein,
ne?
und
Genau.
deswegen sind, also ist mein Schreiben, war meine, ja, meine Offenbarung, und meine Bücher, sage ich, sind, jedes Buch ist eine Schwester von mir. Und deswegen sage ich auch, jede Leserin ist eine Schwester von mir, der ich erzähle, was mich bewegt.
Ja. Wunderbar, ja, sehr schön. Und hast du denn eigentlich tatsächlich mehr Frauen gecoacht oder hat sich das die Waage gehalten dann doch am
Nee, ich
Ende?
habe sicher viel mehr Frauen gecoacht, weil ich kam ja aus der Frauenecke. Ich war ja Journalistin bei einer Frauenzeitschrift und da war mein Zielpublikum erstmal Frauen über viele, viele Jahre. Und dann so seit 10 Jahren, muss ich sagen, sind so die Männer in mein Berufsleben getreten. Und ich glaube, das hat auch mit Alter zu tun. Die wollten plötzlich meine Sichtweise hören. Also sie wollten mal hören, was vielleicht so eine ältere, weisere, hoffentlich Frau dazu sagt. Und jetzt in letzter Zeit habe ich viele Führungskräfte als Coach-Kunden und das sind überwiegend Männer.
Worauf führst du das zurück, dass es oftmals ältere Frauen so schwer haben, dann doch am Ende als erstes genommen zu werden, wenn es jetzt zum Beispiel um hohe Posten geht? Da kommen ja dann häufig einige und überspringen manche Jahrgänge. Das gibt es
Ja.
das Phänomen auch in Amerika und sagen dann nehmen wir lieber die etwas jüngere, da haben wir länger noch was von, aber dahinter ist ja auch noch ein anderes Phänomen, dass man sagt, manche haben ja auch Respekt vor Frauen, die zu viel Lebenserfahrung haben.
Respekt und Angst, würde ich sogar sagen. Weil diese älteren Frauen, wenn die mutig sind, die legen halt den Finger in die Wunden. Also ich kenne eine Frau in einer Bank, sehr hochkarätig, und die redet mit ihrem Vorstand Tacheles. Und das wollen die gar nicht hören. Und die sagt, schauen Sie, dieser Fehler ist passiert, weil ihr damals keine Entscheidung getroffen habt, und das wollen sie nicht hören. Und bei so einer Jungen denken sie, ja, die ist noch formbar und die ist charmant und sieht auch noch gut aus. Also ich glaube wirklich, dass es ältere Frauen mit ihrem Hang zur Ehrlichkeit, zur Wahrhaftigkeit nicht immer leicht haben. Und das ist das Schöne an unserem Beruf als Coach. Im Zweiergespräch können sie es ertragen, aber sie wollen natürlich nicht, dass vor der ganzen Abteilung
Versammelten Publikum,
da
nicht? Genau.
bloßgestellt werden. Und das
Richtig.
ist die andere Seite im Zweiergespräch. Schätzen Sie meine Meinung? Erzählen mir alles. Ich weiß, glaube ich, von vielen Führungskräften mehr als Ihre Frauen. Können endlich mal ja, ihre Gedanken freilassen. Und das
Hm.
schätzen sie sehr. Und ich glaube, das
Ja.
hat auch mit Großmutteralter zu tun. Also
Hm.
im Mutteralter, da ist ja immer so Mutter-Sohn, ist ja auch immer so eine gespannte Beziehung.
Ja.
Aber die Großmutter, der kann man alles erzählen. Ich habe von
Genau.
meinen Enkelkindern neulich so ein Büchlein gekriegt über Großmutter, da steht drin, die Großmutter ist die Mutter mit Zuckerguss. Ist das nicht süß?
Es ist ja auch tatsächlich so, ich erlebe das auch, dass meine Mutter also pudelweich ist bei meiner Tochter. Und dann denke ich
Genau.
immer, alles ist da wunderbar, alles geht
Ja,
durch.
ja.
Und wenn man dann selber reflektiert, was man selber sich alles anhören musste und wie man zurechtgestutzt wurde als junges Mädchen. Gut, aber wie gesagt, meine Mutter ist natürlich auch die Kriegsgeneration und insofern sind die natürlich eben damals sehr, sehr streng gewesen oder sind selber so
Ja.
streng gehalten worden, ohne Gefühle
Ja.
großartig und
Ja.
dergleichen. Und dann hat man natürlich das als Kinder dann häufig auch noch miterlebt, nicht? Und
Ja.
da war dann
Und
dieses
ja, und ich
alles.
finde, wenn man das mal ein bisschen reflektiert, wo kommen die her? Was hatten die für einen Background?
Ja.
Also, was haben meine Großeltern mit meinen Eltern angestellt? Habe ich die Erfahrung gemacht, nicht, dass man es erklären will oder verzeihen will,
Ja.
aber ich habe mich versöhnt damit und das ist eine große Freiheit, die man erreichen kann.
Ja.
Ich habe verstanden, warum sie so sind. Es waren keine bösen Menschen, sondern die waren geprägt in ihrer Zeit. Und als ich das in dem Buch nochmal richtig aufgeschrieben habe, alles, habe ich gemerkt, wie sich in mir noch so der letzte Rest Gram
Ja.
gelöst hat. So
Ja.
Gram auf die und ha. Und was mit 70 muss ich auch nicht mehr sagen, hätten meine Eltern damals anders
Ja.
gehandelt, weil irgendwann ist
Ja.
auch mal gut. Aber
Gut,
ich plädiere
ja.
sehr für so das Aufschreiben von solchen Gedanken, weil dann kannst du es wirklich loslassen.
Ja, nee, wirklich toll. Und was ich auch spannend finde, dass du sagst, man soll es auch ruhig handgeschrieben machen. Ich schreibe zum Beispiel auch sehr, sehr viel mit, kriege da immer wieder so kleine Zwischenbemerkungen zu hören, überall, wo ich bin, weil ich wahnsinnig viel Zettel und überall schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich. Aber auch ich habe das Gefühl, ich kann da besser drin rumkritzeln und noch korrigieren und so weiter und so weiter. Ich mag das eben, diesen Prozess eben auch. Und das fand ich schön, dass du gesagt hast, man kommt dann zu seinen Emotionen. Was
Ja,
willst du
also
damit
Wissenschaftler haben
sagen?
das festgestellt in Studien. Und ich habe immer mit Hand geschrieben, auch wenn ich als Journalistin Interviews gemacht habe, habe ich mitgeschrieben mit Hand. Natürlich habe ich es aufgenommen, vorsichtshalber. Aber das, was du aufschreibst, bleibt. Das ist das Wichtige. Und deswegen empfehle ich so Pläne für die Zukunft, Gedanken, Emotionen wirklich mit Hand aufzuschreiben. Natürlich schreibe ich dann mein Buch nicht mit der Hand, sondern mit dem Computer. Aber
Ja.
alle Skizzen am Anfang, alle Ideen, mache ich alles mit der Hand.
Ja, wirklich toll. Nee, also das finde ich wirklich klasse. Also wobei ich von meiner Seite her, ich habe auch eben gemalt, nicht? Also nicht nur geschrieben. Und ich bin ja dann auch nicht Journalistin geworden, aber ich habe im Nachhinein auch überlegt, ich habe eine Schülerzeitschrift gemacht, ich habe auch an der Universität, habe ich immer dauernd Berichte geschrieben in einer Studentenzeitschrift und so weiter. Aber ich bin also nicht Journalistin geworden. Ich bin stattdessen dann in die Werbung gegangen, nicht? Also insofern auch in ein kreatives Umfeld,
Auch
aber eben kein,
sprachgewandt und
genau.
sprachgewaltig, ja.
Ja, muss man da auch sein,
Ja.
weil man dann ja natürlich, also ich bin ja in der Kundenberatung dann gelandet, also nicht Copywriter, kann man ja in der Werbung auch werden, aber ich habe es immer mitgemacht, sagen wir es mal so, aber ich war da nicht so ganz sicher, ob das das Richtige ist, aber heute denke ich auch, es ist ja schon wunderbar, wenn man Dinge eben formulieren kann und entsprechend auch an andere herantragen kann und eben auch berühren kann mit Worten. Und das hast du doch ein wirklich tolles Händchen. Und es sind ja einfach manchmal so schöne Sachen, wenn du zum Beispiel auch sagst, das Leben ist zu kurz für immer Knäckebrot oder so. Das ist
Ja, mir
herrlich.
fallen immer Bilder ein. Also ich
Ja.
denke in Bildern und ich finde, ein Bild versteht jeder Mensch und sie bleiben hängen. So wie du das sagst, das Buch ist 20 Jahre alt fast oder
Ja,
15. Aber dieses Bild, das Leben ist so kurz vor Knäckebrot, das bleibt hängen. Und mir geht es oft so, wenn ich Leute treffe, die sagen, ah, Frau Askram, ich war vor 15, 20 Jahren mal bei Ihnen im Seminar und ich frage, worum ging es denn? Ja, das wissen sie nicht mehr. Aber sie haben die Geschichte mit dem grünen Seidenkleid erzählt. Also meine Signature Story. Daran erinnern sie sich.
Das stimmt auch. Und genauso, ich erinnere mich zum Beispiel an die Story, die du mal als Beispiel gebracht hast, woran merke ich, dass ich knapp vom Burnout bin, ist, wenn du dich siehst, wie du an der Tür von einer Waschmaschine rüttelst, weil die Tür nicht gleich aufgeht. Und das kennt doch jeder von uns, dass wir eigentlich völlig irre, nur statt ein paar Sekunden zu warten, reißen wir da dran und dann sperrt das ganze Gerät natürlich das Licht ab. Das macht einen natürlich dann wahnsinnig. Und das stimmt, daran merkt man, dass man eigentlich mit den Nerven durch ist. Ne?
Genau. Und Menschen lieben Bilder und Menschen erinnern Bilder. Und ich habe immer so eine bildhafte Sprache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich mal meinem Großvater. Man fragt sich immer, wo kommt das her? Mein Großvater war ein Geschichtenerzähler. Als Kinder haben wir das geliebt. Da haben wir gesagt, Opa, Opa, erzähl uns eine Geschichte. Und er hat sich immer mit uns hingesetzt und hat uns Geschichten erzählt. Und wir sahen das Haus im Wald und es gab Pferdegetrappele. Wow, da saßen wir so da und hatten Angst, Pferdegetrappele. Oder die Schafe, die der Bauer über den Fluss getragen hat. Und das sehe ich heute noch, glaubst du das? Also dieses Bildermalen mit Sprache, das habe ich vom Opa.
Ja, aber das machst du jetzt genau. Ja,
Ja,
eben, du
genau.
machst es jetzt genauso. Eben,
Genau.
genau. Also in Wirklichkeit hast du das alles dann wahrscheinlich eins zu eins geerbt, ne?
Ja, glaube schon.
Ich habe das also ein bisschen von meinem Vater, glaube ich, wenn überhaupt, nicht? Aber der hat zum Beispiel auch mal irgendwann angefangen, ein Buch zu schreiben, was nie zu Ende geschrieben wurde.
Okay.
Aber ja, so wie das eben so ist, nicht? Also da war er aber dann wohl eher so auf der rationalen Seite. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er dazu in der Lage war, das Lustige, was wie er war, das eben auch zu Papier zu bringen. Das ist ja auch noch mal ein Extratalent, nicht?
Das musst du umsetzen können, ja. Es gibt
Ja.
viele witzige Leute und wenn
Ja.
die ein Buch schreiben, dann merkst du nichts mehr davon.
Genau, richtig. Also
Das stimmt.
das ist eine Sache, die muss man natürlich erstmal ausprobiert haben, ne? Genau. Ja, aber was auch interessant ist, wie würdest du denn jetzt zum Beispiel den Unterschied machen zwischen einem Unternehmensberater oder Beraterin und einem Coach oder Coaching? Was ist da wirklich der größte Unterschied?
Der allergrößte Unterschied ist, dass ein Berater berät und ein Coach niemals berät. Also im Coaching begleite ich Menschen dabei, selbst auf Ideen zu kommen. Natürlich kann ich Fragen stellen, die ihnen helfen können, auf Ideen zu kommen, aber ich halte mich mit meiner Meinung total zurück. Das ist meine Auffassung von Coaching. Und ich glaube, dass in 60% aller Coachings falsch gemacht wird. Und ich biete ich auch beides an. Weil manchmal weiß ich einfach mehr. Und dann wollen Leute wissen, was ich dazu denke. Aber dann nenne ich das halt auch Beratung. Also ich nenne das Exzellenzberatung und da halte ich mich auch nicht zurück, weil das kommt mir sehr entgegen, weil ich bin ja vom Sternzeichen Besserwisser, Aszendent Klugscheißer. Und ich mag das schon gern, wenn ich denke, ich weiß, wie es geht, Leute. Nur ins Coaching gehört das halt einfach nicht.
Nee,
Und
das
da muss
stimmt,
ich
das ist das Faszinierende.
Klappe halten.
Ja, genau, dass man von selbst auf die Lösung kommen soll, ne? Genau. Ja, also ich glaube, ich habe mal so ein kostenloses Coaching, habe ich damit, glaube ich, mal abgebrochen, weil ich dann die Hausaufgabe kriegte, ich sollte über Lösungen nachdenken. Dann sage ich, das ist ja wohl hier. Ne?
Okay,
Na,
was
ich
sollte
sag
eigentlich da
mal,
passieren, ja?
die Erwartung ist eben nicht bei allen gleich, nicht? Aber
Nein, stimmt.
letztendlich, ich fand den Unterschied wichtig, weil ich hatte jetzt so manchmal das Gefühl, dass wir jetzt so ein bisschen eine Inflation an Coaches haben. Bei LinkedIn kommt es mir jedenfalls manchmal so
Jeder
vor.
nennt sich Coach inzwischen.
Ja.
Der Hundeflüsterer, der, ich weiß nicht was, Berater, der Trainer nennt sich und die Trainerin
Making
nennt sich
of
inzwischen.
Influencer oder wie auch
Jeder
immer.
nennt sich Coach und das ist inflationär. Nur das kann es halt nicht verhindern, weil es ist kein geschützter Begriff. Und ich habe ja viele Coaches ausgebildet und die sagen dann schon auch, ich traue mich gar nicht mehr, mich Coach zu nennen.
Ach
Und ich
so,
sage,
ja.
kennst du bescheuerte Rechtsanwälte? Ja. Würde sich deswegen ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin nicht mehr Rechtsanwältin nennen?
Ja.
Du kannst es nicht
Genau.
verhindern. Es gibt dumme Lehrer. Aber
Ja.
das heißt doch nicht, dass Lehrer sich nicht mehr Lehrer nennen. Und so
Genau.
in diesem Selbstbewusstsein sollten wir Coaches rausgehen. Und ich finde mal, lasst uns zeigen, wie es richtig ist. Und dann können vielleicht die anderen, da sind auch Gangster darunter, die viel Geld damit kassieren, dann fliegen die vielleicht auf. Also deswegen bin
Genau.
ich sehr dafür, dass wir nach außen gehen und erzählen, was wir im Coaching machen. Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben über Coaching. Und da haben auch Leute gesagt, du verrätst ja all deine Geheimnisse. Sag ich, Schmarrn, das ist doch keine Geheimwissenschaft. Lass doch die Menschen coachen können, das ist doch nur gut.
Ja, vor allen Dingen, man verkennt dabei, dass wie wichtig ja auch die Persönlichkeit dabei ist, nicht? Also
Yep.
die Technik ist ja nur das Vehikel, ne, das Tool, wie man so neudeutsch sagt, aber
Genau.
die Persönlichkeit und die ganz einzigartige Art, die du hast, ne, die kann man ja gar nicht kopieren. Also insofern, das ist
Total.
tatsächlich so. Aber ich finde trotzdem auch auf einem anderen Gebiet eben, dass natürlich es auch eine Zeit ist, in der unheimlich viel so kopiert wird und schlecht
Ja,
kopiert
klar.
wird oder eben, ne, also gegenseitig eben sich im Weg gestanden wird. Also das versteht man auch nicht, warum das so ist, aber es
Ich
ist
sage
vielleicht aus der
immer,
Not geboren.
Qualität setzt sich durch. Da bin ich fest überzeugt. Ich
Ja.
habe überhaupt keine Bange. Und außerdem, wie viele Leute könnte ich höchstens im Jahr coachen? Das wären höchstens im Jahr, sagen wir mal, 200. Wie viel?
Ja.
80, 82 Millionen Deutsche gibt es, bis ich die durch habe, weißt du? Da bin ich 140. Also
Naja,
ich bin
auf jeden
froh, wenn es
Fall.
viele andere Coaches gibt, weil
Ja.
die Welt braucht das Coaching. Menschen
Ja.
brauchen Menschen, mit denen sie offen reden können. Und deswegen denke ich immer, Coach werdet alle Coaches, habe ich überhaupt nichts dagegen.
Ja, Wahnsinn. Ja, sag mal, und lass uns mal über die Liebe sprechen. Also, du hast ja sicherlich die Liebe schon ein paar Mal in deinem Leben erlebt. Was ist denn jetzt deine Zusammenfassung für diejenigen unter uns, die da hoffnungslose Träumer sind und immer wieder sagen, da kommt doch noch mal die ganz große Liebe? Ist das jetzt Schmarrn? Oder darf man diese Hoffnungen haben? Oder wie oft im Leben hat man die große Liebe? Da hast du auch keine
Man
Antwort
darf
drauf.
alles übrigens, erstens. Und zweitens, mit 54 habe ich ja gedacht, für mich ist es jetzt vorbei. Ich werde nie wieder einen Mann finden. Wer will denn jemand mit 54? Ja, und dann tat sich ein Tor auf und die große Liebe meines Lebens trat dadurch. Also, wir wissen es nicht. Ich
Ja.
glaube, dass es hilfreich ist, wenn man bereit ist für die Liebe. Und diese 4 Jahre, die ich alleine gelebt hatte, da habe ich immer so einen Blick gehabt, wenn ich unterwegs war. Sprich mich bloß nicht an, du. Da kommt auch keiner, ne? Das merken Menschen schon. Und plötzlich war ich bereit und es kam die große Liebe meines Lebens und wir hatten wirklich sieben wunderbare Jahre. Ja, und dann kriegt die Liebe deines Lebens Demenz und du
Ja.
verlierst sie an die Demenz. Und ich war zwischendurch sehr fertig. Also ich hatte 2 schlimme Jahre. Mein Mann ist dann ins Heim gekommen, weil es nicht mehr anders ging. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich mit ihm hatte, weil es war die
Ja.
schönste Zeit meines Lebens. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, du, ich bin für alles offen. Ich sage, wenn mir einer über die Füße fällt, würde ich ihn aufheben.
Also es ist am Anfang immer so, dass man denkt, so wenn das Herz einmal so zerrissen ist, dass es nie wieder geheilt wird.
Genau, ja.
Also dann ist natürlich der eine oder andere dann langjähriger mit dabei, nicht? Also das ist sicherlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Aber erzähl doch mal, da war doch dieser Moment, wo dein Liebster dann plötzlich dement war und dann hattest du doch so ein schlimmes Erlebnis, als du ihn eines Tages dann besucht hast und
Ja.
auf einmal öffnete sich eine Erkenntnis, die voller Schmerzen war.
Das war voller Schmerzen. Also er ist ins Heim gekommen, da wusste schon nicht mehr, wer ich bin. Also er wusste nicht, wer er ist. Es war wirklich schon dramatisch. Und so nach, weiß ich nicht, 8 Wochen oder 6 Wochen habe ich ihn besucht, wieder mal. Und dann sitzt er neben einer Frau, hält die an der Hand, auch eine demente Patientin. Und dann stellt er sie mir vor, darf ich dir die Dame meines Herzens vorstellen? Und das hat er früher immer zu mir gesagt. Und da kannst du dir vielleicht vorstellen, da ist mir das Herz gebrochen.
Ja.
Also meine Therapeutin hat anschließend festgestellt, das war das Broken Heart Syndrom, das gibt es wirklich.
Ach, tatsächlich.
Wirklich, weil es bricht dir das Herz.
Ja.
Und dann habe ich wirklich ein Jahr nur gelitten. Und dann
Ja.
kam für mich in dem richtigen Moment Corona. Das heißt, ich musste nicht mehr funktionieren.
Ja.
Sondern ich hatte plötzlich keine Aufträge mehr. Ich saß zu Hause oder im Büro und
Ja.
hatte Zeit, mich um mich selbst zu kümmern.
Ja.
Also eine Therapie gemacht, mir einen Personal Trainer gesucht, der mich wieder zum Laufen gebracht hat. Ich hatte mir in der Zeit mein Knie verletzt. Es gibt ja keine Zufälle, gell? Ich konnte nicht mehr laufen.
Ja.
Und dann hat er mir geholfen, dass ich die Muskeln wieder gestärkt habe. Und dann habe ich 1,5 Jahre an mir gearbeitet vor allem und mich wieder, sag ich mal, lebensfähig gemacht, muss man ganz dramatisch
Und
sagen.
dich wieder ins Laufen gebracht, kann man
Ins
ja auch
Laufen
sagen,
und
aus
ins
dem Knie
Leben,
heraus,
ja.
ne?
Yep. Und jetzt muss ich sagen, es geht mir gut, bin traurig, aber nicht mehr so abgrundtief traurig, wie ich damals war. Und Siegfried lebt immer noch in dem Heim. Ich besuche ihn schon lange nicht mehr, weil ich es Er weiß nicht, wer ich bin und ich kann
Ja.
diese Elend nicht sehen.
Nee.
Aber ich kümmere mich, ich habe ein gutes Heim für ihn gefunden.
Ja.
Und ich denke fast jeden Tag liebevoll an ihn. Ich
Ja.
denke mal, Siegfried, leb du, solange du leben willst.
Ja.
Ich
Ja, da ist
weiß
es
nicht, in
gut, wenn
welcher
man so weit kommt.
Zwischenwelt er ist. Weißt du, wir
Ne?
wissen noch nicht,
Ja.
was sie denken, was sie
Nee.
fühlen.
Nee.
Und es war, ich bin dankbar um jeden Tag.
Ja, Wahnsinn. Ja, weil das eine sehr berührende Geschichte ist. Also das hat mich auch sehr stark berührt. Ich habe dann auch einen Podcast mit dir gehört, wo das dann eben besonders deutlich wurde, wie traurig du da warst. Und das hat mich auch sehr, sehr stark getroffen. Aber wie gesagt, auch da, das sind eben diese Dinge, wenn wir manchmal dieses Unglück erleben, dann sind wir aber auch dazu imstande, dann eben halt auch besonders starke Glücksgefühle an anderer Stelle wieder zu erleben, nicht? Also ich denke,
Ja,
dieses
und
Up
das
und
ist
Down, das gehört
Arbeit.
halt dazu, ne?
Es ist richtig Arbeit. Und was ich Gott sei Dank gewusst habe aus meiner eigenen Tätigkeit, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und das kann ich, und deswegen habe ich es auch so ausführlich geschrieben in meinem Buch, dass Menschen sich Hilfe holen, wenn sie in so einer Situation sind.
Ja.
Dass sie wissen müssen, da ist jemand, mit dem kann ich reden, es macht es leichter. Ich habe in der Therapie die ersten 4, 5 Mal, glaube ich, nur geheult. Und
Ah,
die
ja.
Therapeutin hat mir nur die Taschentücher gereicht. Aber das war ja schon gut. Da
Ja.
kam ja dieses ganze Elend und Unglück, konnte ich
Ja.
rausheulen.
Ja.
Und das möchte ich Leuten sagen, wenn es dir schlecht geht, bitte Menschen um Hilfe. Alleine
Ja.
schaffen wir sowas schlecht.
Genau. Jetzt gibt es natürlich auch an einigen Stellen, wenn wir darüber reden, also zumindest jetzt, was so Psychotherapie zum Beispiel jetzt anbelangt, gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, Termine zu kriegen, jedenfalls nicht
Das ist
kurzfristig, ne?
schwierig.
Das
Aber
ist
dann ist
jetzt
es
nur.
vielleicht noch keine Therapeutin oder kein Therapeut. Dann
Ja.
ist es vielleicht eine Freundin, eine alte
Ja.
Freundin, ein früherer Kollege, dem wir vertrauen. Also klar, wir kriegen nicht immer gleich Therapietermine,
Ja.
aber wir haben, können trotzdem uns jemand Vertrauten suchen, dem wir sagen können, wie es uns geht. Und wir machen es
Ja.
oft nicht. Wir wollen Leute nicht belasten. Wir haben
Ja.
Angst, dass sie Nein sagen. Das interessiert mich nicht. Und
Ja.
dieses Risiko, habe ich festgestellt, muss man eingehen.
Ja. Nee, das ist eben so. Wobei es ist eben auch so, man erlebt das ja häufig, also zumindest wenn man jetzt eben eigentlich immer bekannt dafür ist, dass man selber besonders stark ist, nicht? Dann fällt es einem doch sehr schwer, nicht? Also,
So ist es.
ich hatte mal eine Freundin beschrieben von ihrer Schwester, die am gleichen Tag hat wie ich Geburtstag, und da machte sie mal so ein Beispiel und sagte, meine Schwester ist so ein Typ, die läuft die ganze Straße runter mit einem ganzen Schrank auf dem Rücken, bis sie zusammenbricht und
Ja.
kurz vor der Tür und sagt
Ja.
nicht Bescheid, könntest du mal kurz mit anpacken helfen? Und da musste ich sehr lachen, weil das ist tatsächlich auch bei meinem naturell ist das auch so ein bisschen ähnlich, dass ich selten, seltenst, jedenfalls sage ich jetzt so, mich traue, ne, oder nichts sage oder irgendwie sowas. Aber ich erlebe es auch oft so, das hast du doch sicherlich selber dann auch häufig erlebt, dass wenn man jetzt zum Beispiel relativ fröhlich oder lustig wirkt im Alltag, dass die Menschen dann auch immer das Gefühl haben, dir geht es auch in einem Stück blendend. Ne?
Ja, natürlich denken die das. Und dann
Ja.
habe ich gelernt, deswegen musst du auf sie zugehen und es sagen. Weil
Ja.
die können das gar nicht fassen. Also
Ja.
wie gruselig es mir damals ging, konnte niemand von außen erahnen.
Ja.
Weil wir funktionieren ja lange gut,
Ja.
ne? Und die
Genau, so wie
Maske ist
Zirkuspferd,
lange auf.
ne?
Ich nenne das
Für
immer den
die.
Fluch der starken
Ja.
Frauen. Nee,
Genau.
das geht schon. Ach nee, boah, ist kein Problem. Und ich musste lernen zu sagen, es geht mir beschissen und ich brauche jetzt unbedingt jemand, der hier vorbeikommt und meine Hand
Ja.
hält. Das habe ich
Ja.
gelernt dadurch. Und
Ja.
das ist nicht einfach zu lernen.
Ist aber auch spät dann, ne?
Das ist spät. Und außerdem hat sich herausgestellt, wer wirklich Freund ist und wer nicht. Bei ein,
Natürlich.
zwei Leuten habe ich gedacht, ich dachte, das sind meine besten Freunde. Und
Ja.
die haben sich ferngehalten. Die
Ja.
wollten nichts damit
Nee,
zu tun haben.
man ist aber auch da natürlich auch selber ein bisschen schuld, weil man
Ja.
zieht ja dann auch mit der ewigen Fröhlichkeit, zieht man natürlich dann auch
Ja.
eher die oft schwächeren Naturelle dann an, nicht? Also wo viel, sagte mir mal auch jemand, wo viel Sonne ist, halt auch viel Schatten, ne?
So ist es.
Und
Und zwei Nachbarinnen von mir
ja.
haben sich als die Helferinnen entpuppt, die ich gebraucht habe. Mit denen hatte ich nur so ein ganz, ja, so lustiges Verhältnis, so
Ja.
ganz oberflächlich. Und
Ja.
die waren plötzlich für mich da. Die haben für mich gekocht. Die haben
Ja.
angerufen, wie geht's dir? Die haben gesagt, ich höre mal, ich komm, bin gleich mal da. Und
Ja,
so, das fand ich sehr
Wahnsinn, ja.
faszinierend, dass sich Menschen entpuppen. als hilfreich und andere einfach
Hm.
Schiss haben vor der Situation.
Ja, das ist so, ne? Also es ist wirklich schlimm. Aber grundsätzlich eben fand ich auch noch mal interessant, du hast ja auch relativ viele Kapitel immer über dieses Thema anders sein, wie schwer das ist. Warum ist das denn so unbeliebt oder so, warum ist das so selten anzutreffen, dass Menschen mal versuchen, unique zu sein? Man sagt ja immer, be unique. Aber die
Ja, klingt
Realität
gut.
ist doch wie ein Abziehbild. Also wenn ich manchmal so durch so eine Runde gucke, in einer Altersklasse, bei jungen Frauen zum Beispiel, auch wenn ich unterrichte und so, der eine wie die andere, die Frisur ist gleich, die Kleidung ist gleich, also das wie ein Abziehbild, nicht? Und warum fällt das so schwer?
Ich habe das neulich wieder von einem Biologen gelesen. Der Mensch ist wie, weiß ich was, das Pferd oder das Rind, ein Herdentier. Also wir brauchen die Unterstützung der Gemeinschaft und das war früher lebensnotwendig. Also wenn du dich aus der Gemeinschaft rausgekickt hast, dann konntest du nicht überleben. Und das
Ja.
steckt offensichtlich ganz tief in unseren Genen. Und
Hm.
deswegen ist dieser Zwang, sage ich jetzt mal, zur Anpassung bis heute sehr stark. Und sich davon zu lösen, das ist dann wirklich harte Arbeit. Oder
Ja.
du brauchst ja ein gewisses Maß an finanzieller Unabhängigkeit, an, ich sag mal, Lebenstüchtigkeit, dass du dir das trauen kannst. Also man sagt ja, die Peer Groups bei den jungen Menschen, die sind stärker als die Erziehung. Und
Ja.
wenn in dieser Peer Group alle sich die falschen Wimpern ankleben, dann ist es wirklich extrem anstrengend zu sagen, ich nicht.
Ja.
Und deswegen ist es biologisch verständlich, aber es ist eben heute nicht mehr überlebensnotwendig. Wir dürfen auch sagen, mache ich nicht mit, habe ich keinen Bock drauf, weiß ich was, ich gehe da nicht, laufe da nicht mit. Also ich war ja auf dieser Jahrestagung und da war nachts, abends dann immer Party und
Ja.
ich habe gemerkt, es ist anstrengend genug, mit 300 Leuten zu reden tagsüber.
Ja.
Und dann bin ich schön immer so um 11:30, 12 ins Bett gegangen. Früher hätte ich gesagt, nein, ich muss mich da zeigen, muss
Ja.
dabei sein. Und dann
Ja.
habe ich gesagt, nee, ich will eigentlich morgen früh um 7:30 aufstehen.
Genau.
Außerdem trinke ich keinen Alkohol mehr. Auch
Ja.
das macht es ein bisschen schwieriger, dann mit
Genau, dann noch
geküdelten
so
Leuten
lange
Spaß zu
mitzuhalten, ne?
haben.
Genau,
Ja.
ja.
Und das ist halt dieses, den Mut zu haben, anders zu sein, das ist wirklich eine Mutsache. Das ist nicht einfach.
Nee,
Aber es macht
ist das
so viel
auch.
Freude, anders zu sein.
Ja, wobei, wenn man es rechtzeitig geübt hat, also letztendlich ist das, glaube ich, auch eine Übungssache. Und wenn man sich einmal
Ja,
schon, also
absolut.
ich hatte zum Beispiel als junges Mädchen eben lockige Haare und litt dann eben furchtbar darunter, weil ich hatte damals auch mal eine Freundin, die mir dann immer erklärt hat, also das sage ich dir gleich, glatte Haare müssen glänzen, die müssen so und so aussehen und sonst
Oh
kannst du
Gott, oh
das hier
Gott.
knicken und so weiter.
Aha,
Da kamen so ganz klare Anweisungen. Und ich erinnere mich noch, wie man das dann eben überhaupt nicht hingekriegt hat. Also man hatte ja
furchtbar.
früher auch noch nicht wie heute tausende Föhns und alle
Ja,
möglichen
ja.
Dinge, um das alles toll
Nein, mit
hinzukriegen. Das war ja
Lockenkopf, ja.
eben knappes Gut. Die Mutter hatte einen Föhn, der wurde weggeschlossen, ne? So nach dem
Ja,
Motto.
klar.
Und man selber musste eben mit
Ja,
der
ja.
Haarpracht zurechtkommen, die man hatte. Und das war dann halt so, sobald Wind war oder irgendwie Feuchtigkeit, ne, dann bröckelte sich das irgendwo und so weiter. Naja, das zum Glück ist ja so, dass die Haare sich auch im Laufe der Jahrhunderte auch ein bisschen ändern. Aber
Und
sag
wie viele Frauen lassen sich Locken reindrehen
mal.
in
Ach, natürlich,
Dauerwelle? Das ist ja
klar.
das völlig irre, weißt
Als
du?
man dann hinterher älter war, dann hat man natürlich auch darunter, also die hat dann immer gesagt, sie haben ja schon so eine Naturwelle drin, da brauchen wir ja gar keine Dauerwelle machen, nicht? Als das mal dann
Genau.
eine Zeit lang auch in war. Nee, tatsächlich ist das so, aber es ist eben komisch, man leidet wahnsinnig darunter, dass man eben nicht genauso aussieht wie die anderen, nicht? Und das,
Als
wenn man das
als
aber
junger
dann
Mensch,
gewohnt
ja.
ist, übt es wahrscheinlich auch, nicht?
Ich glaube, es gibt ein Geheimnis dabei, bei diesem Anderssein.
Ja.
Du wirst nicht ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, wenn du es aushalten kannst, dass die anderen anders sind. Ich glaube, diese Missionarinnen und Missionare werden nicht gemocht, die dann sagen, du musst deine Haare weiß lassen, man darf sie nicht färben,
Ja.
du darfst nicht solche, du musst solche Brillen tragen. Warum muss? Also, wenn man es nicht als Dogma verkauft, wie man selber lebt, sondern die
Ja.
große Toleranz, dass andere Menschen das anders machen und
Ja.
nicht dauernd mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend gehen.
Genau.
Und das musste ich lernen auch, diese Toleranz zu sagen, Es muss nicht jeder sein wie ich. Also als ich gemerkt habe, dass ich nicht das Urmuster der Schöpfung bin, das war ein Schock für mich, glaubst du das? Weil ich habe gedacht, ich bin doch sowieso richtig. Und die anderen, wieso sind die so anders? Ei,
Ja.
weil sie anders sind. Fertig.
Genau, richtig. Nee, tatsächlich ist es so, dass dieses Gleichsein schon ziemlich schlimm geworden ist. Und ich glaube, durch die sozialen Medien hat sich das eher noch verstärkt, nicht? Also,
Ich glaube, das war früher bei uns schon ganz genauso. Da
ja.
warst du, kanntest halt nicht 10.000 Frauen, die sich, bleib mal bei diesen Wimpern, weil es regt mich
Ja.
gerade so auf. 10.000 Frauen, die sich nicht ihre Wimpern da
Ja.
draufkleben oder mit Magnet irgendwie gibt es ja inzwischen, zack, machen.
So.
Aber es reichten doch die 15 Mädchen in deiner Klasse. Ich glaube einfach, die
Ja.
Gruppe ist größer geworden. Aber diesen Gruppendruck gab es bei uns ganz genauso.
Natürlich, ganz
Mädchen tragen keine Hosen. Alle trugen dann plötzlich Latzhosen, alle trugen dann plötzlich die Haare lang.
klar.
Ich glaube, der Druck war ganz genauso da. Und dann kamen noch
Ja.
die alten Leute dazu, die dir gesagt haben, was du darfst und was du
Genau.
nicht darfst. Heute ist es einfach öffentlicher.
Wie siehst du denn das Thema jetzt eigentlich zu diesem Thema länger arbeiten oder auch zu dem Thema, warum trotzdem immer noch mit 50 plus eben so viel Vorurteile in der Arbeitswelt herrschen? Das gibt ja so Kontraste. Wir diskutieren darüber, dass man also viele immer länger arbeiten wollen oder eben auch jetzt sollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Thema, dass nach wie vor mit 50 plus häufig von außen nicht mehr eingestellt wird. Da ist doch irgendwo, da ist so ein Gap, ne?
Stimmt was
Würde
nicht,
der Amerikaner sagen. Da ist eine Lücke zwischen dem Wollen und
ja,
dem Können.
absolut. Also ich habe früher mal gesagt, dumme Unternehmen sind die Hebammen für selbstständige Frauen.
Ja,
Also wenn wir
genau.
merken, die wollen uns nicht mehr haben, dann gehen ja viele den Weg, sich dann selbstständig zu machen. Das finde ich ja
Ja.
gut.
Ja.
Aber dumme Unternehmen gibt es halt immer noch, die
Ja.
es zulassen, einen Teil ihrer höchst qualifizierten,
Ja.
erfahrenen Mitarbeiter zu verlieren. Ich werde es bis heute nicht verstehen.
Nee.
Aber diesen Gap werden wir, glaube ich, in meinem Lebenszeitlauf nicht mehr auflösen können.
Nee.
Ich halte demnächst wieder einen Vortrag darüber, der heißt Lady Killer, wie Unternehmen ambitionierte Frauen verärgern, missverstehen und verscheuchen oder so ähnlich
Genau,
heißt es.
verscheuchen war das, glaube ich. Genau,
Verscheuchen, genau.
ja.
Und dann
Das
denke ich
hatte
mir, ihr
ich
seid
mir
so
auch irgendwo hier
dämlich.
notiert.
Wie könnt ihr eure so erfahrenen Leute gehen lassen, und ihr kapiert nicht, was ihr verliert? Aber das ist leider, glaube ich, ein Jahrhundertprojekt. Das werden du und ich, fürchte ich,
Ja.
nicht lösen. Wobei der berühmte Facharbeitermangel ja vielleicht dazu führen kann, dass man sagt, ey, wir können doch diese gut ausgebildeten Frauen nicht alle verlieren.
Ja.
Du, die haben ihre Familienphase hinter sich. Ich würde, wenn ich
Genau.
ein Unternehmen gründen würde mit vielen Mitarbeitern, ich würde nur Frauen über 50
Natürlich.
einstellen. Das sind,
Genau.
glaube ich, die treuesten, die zuverlässigsten, die man sich
Ja.
vorstellen kann. Und sie haben durch ihre Familienzeit extra Qualifikationen erworben.
Natürlich, die haben einen Überblick über die gesamten
Oh, hallo.
Konsumentenströme, weil man ja einmal, wenn man Kinder hat, hat
Genau.
man jede Altersklasse einmal
Genau.
die
Genau.
Gelüste und die
Genau.
Wünsche einmal miterlebt. Man ist einmal durch so ein Customer Lifecycle einmal durchgegangen und weiß genau, was Kinder denken und was junge Menschen denken, die man ja auch als Nachwuchskräfte
Ja,
gerne dann
klar.
überzeugen möchte.
Weil die
Also
haben
in
Kinder
jeder
oder
Hinsicht, ne?
Neffen, Nichten, die wissen, was
Ja,
in der Welt los ist.
natürlich.
Aber so
Ja.
weit sind manche Unternehmen noch nicht.
Nee, das ist so. Da
Müssen sie
ist
büßen,
wirklich
glaube ich.
so eine komische Situation, in der wir uns gerade befinden. Und genauso ein anderer Punkt ist ja, wenn wir jetzt darüber diskutieren, es heißt ja immer, jetzt ist endlich so eine Ausgewogenheit auch in der Familiensorgearbeit, nicht? Jetzt haben wir ja das Thema, dass jetzt auch Mitarbeiter rausgehen dürfen, um ihre Eltern zu pflegen für ein paar
Ja,
Tage und so
toll.
weiter, ne?
Ja, klingt
Aber
alles toll, ne?
gleichzeitig bleibt es doch trotzdem noch alles an den Frauen hängen, nicht?
Natürlich. Das
Ja.
Care-Arbeit ist so, wie viel? 75% hängt an den Frauen. Und
Ja.
deshalb eine Frau, mit der ich nur auch vor ein paar Tagen gesprochen habe, die sagt, als meine Kinder groß waren, wurden meine Eltern alt. Also
Ja.
die ist eigentlich von einer Care-Situation in die nächste gerutscht.
Ja.
Und das wird uns die nächsten Jahrhunderte, glaube
Ja.
ich, begleiten, hat
Besonders
sie.
undankbar ist es natürlich aber, dass wir bisher kein System gefunden haben, das zu belohnen. Ich habe ja schon oft den Vorschlag gemacht, deswegen mache ich ihn hier auch noch mal bei dir zur Debatte. Ich würde ja den Leuten, die Care-Arbeit und andere Ehrenämter und sonstige Dinge getan haben, ich würde denen ja Rentenpunkte schenken. Weil
Ja,
ich finde,
unbedingt.
das ist genauso viel wert wie die bezahlte Arbeit an irgendeinem Fließband, 100 Jahre lang. Warum sollen Frauen, die jetzt zum Beispiel einfach schon alt sind, die können ja nicht mehr rückwärts irgendwas korrigieren an ihrem Entwurf, aber wenn die doch so viele Sachen gemacht haben, dann warum belohnt man sie dann nicht wenigstens dafür, dass sie das gemacht
Weil
haben?
es missachtet wird, weil es
Ja.
unterschätzt wird, weil Männer immer noch die Mehrheit bei den Entscheidern stellen. Es ist völlig unangemessen, wie
Ja.
wenig Anerkennung es in der Rente gibt, wenn ich zwei Kinder hat oder drei oder vier.
Ja.
Eltern versorgen überhaupt nicht. Also es wird nicht anerkannt, was Menschen, die sich um Familie kümmern, was die auch für die Gesellschaft leisten.
Ja.
Also was sie leisten an Beziehungsarbeit, an Versorgungsarbeit, wie viele Kindergärten oder Kitas bräuchten wir, wenn alle Mütter ihre Kinder in die Kita stecken würden.
Ja.
Also meine Kinder waren dann recht bald in der Kita, Gott sei Dank für mich.
Ja.
Aber wenn ich daran denke, wie viele Menschen sich, ich will nicht sagen aufopfern, weil das ist auch eine Entscheidung, aber
Ja.
sich zur Verfügung stellen, diese Gesellschaft am Laufen zu halten,
Ja.
im Ehrenamt. Wer
Ja.
geht denn in die Krankenhäuser und besucht Kranke? Das sind doch
Genau.
nicht die 50-jährigen Manager,
Nee.
sondern es sind wieder die älteren Frauen. Und das wird in dieser Gesellschaft und ich glaube im Kapitalismus insgesamt, wenn wir das mal ganz groß global angucken, wird nicht geschätzt.
Nee, aber es ist da tatsächlich dann jetzt erschreckend. Also ich habe das jedenfalls bei mir selber so erlebt, wenn ich mich dann oft in die Recherchearbeit begebe, dass ich natürlich dann drauf stoße, wie schrecklich die Zahlen dann aussehen für die Rente und dass Frauen also in Westdeutschland auf jeden Fall, die dann eben diesen mütterlichen Lebensentwurf häufig gewählt hatten, dass die dann eben so schlecht dastanden. Und dann wird immer gesagt, na selber schuld, warum haben sie das mit sich machen lassen
Wahnsinn,
oder so,
ja.
nicht? Also
Da kann es
das
bekloppt
sagen
werden.
Männer, die ja selber die Kinder von diesen Müttern sind. Das
Ja,
begreife
zum Beispiel,
ich
ja.
dann nicht.
Die sehen das nicht mehr. Meine Mutter hat das gern gemacht. Ja. Ich
Ja,
habe mit einer
genau.
Nachbarin neulich gesprochen, die war 30 Jahre berufstätig,
Ja.
davon die meiste Zeit Teilzeit wegen der Kinder, drei Kinder.
Ja.
Und die kriegt jetzt 600 € Rente, obwohl die
Ja,
30
Wahnsinn.
Jahre gearbeitet hat. Da kannst du doch nur bekloppt werden.
Ja, richtig. Und ich bin auch der Meinung, diese paar Jährchen, jetzt wurde ja noch die Mütterrente angepasst, aber die ist bis heute noch immer kürzer als die. Also ich gehöre auch zu diesen Frauen, weil meine Tochter eben auch vor 92 geboren ist. Und da wird eben weniger Mütterrente angerechnet
Ja.
als den Frauen heutzutage.
Ja.
Aber da wurde dann gesagt, man sollte diese lächerliche Debatte lassen. Und das wurde von Frauen und von Männern
Leider
durchgetragen, diese
ja.
Debatte,
Ja.
ne? Und ich habe
Ja.
das bis heute nicht verstanden, warum Frauen sich auch selber wieder sich gegenseitig dann so die Beine stellen, ne?
Ja, das gibt nicht immer die große Solidarität.
Nee.
Oder
Und
ich frage mich
daher.
ja,
Ja.
wir können doch alle 4 Jahre wählen, oder?
Ja.
Die Frauen haben 52% in der Bevölkerung.
Ja.
Eigentlich könnten wir doch die Menschen wählen, die sagen, das machen wir für Frauen, da sorgen wir für Gerechtigkeit. Aber ein Großteil der Frauen macht das nicht. Die will trotzdem die anderen. Und dann denke
Ja,
ich
aber
mir,
das ist nicht
Entschuldigung,
so
Mädels,
durchgängig, das Konzept, weil du
dann
siehst ja,
sind wir.
Mütterrente war dann wieder von der CDU, CSU, die wollten die Mütterrente. Und wenn du dann guckst, es gibt ja so eine Kompasse im Internet, was Frauen wählen sollten und so weiter, da würden ja andere Parteien dann empfohlen. Also das ist wohl nicht ganz durchgängig, für wen man da ist. Also
Nein,
für ältere
das.
Frauen kämpfen relativ wenige Parteien, habe ich die Erfahrung gemacht. Jetzt, wo ich habe jetzt öfter mal
Gar
mit den
keine.
älteren Zielgruppen zu tun. Und daher sehe ich das ganz häufig, dass fast niemand da Interesse hat,
Aber
sich
dann
dafür
sehe ich es auch
einzusetzen.
selbstkritisch, wie viele Frauen gehen in die Politik und engagieren sich. Du, das ist immer eine Sache von Macht. Wenn wir keine Macht darstellen als Frauen,
Ja.
werden wir nicht bestimmen, was gemacht wird.
Genau,
Und ich
richtig.
war viele Jahre in der Politik, auch wenn es nur in der Lokalpolitik war. Aber wenn sich dauernd aufregen Leute, aber sie engagieren sich nicht, dann wird es
Nee.
schwierig, ne?
Ja,
Wenn die
ja.
anderen sich immer engagieren, Beamtete, ich weiß nicht was,
Ja.
dann können wir halt nichts verändern.
Naja, es ist natürlich tatsächlich so gewesen, dass bei Beamten beispielsweise wirst du ja auch mal freigestellt dafür, nicht? Also
Eben.
insofern ist das dann so, nicht? Also letztendlich habe ich auch schon oft gesagt, eigentlich müsste man mal wieder einsteigen. Ich war mal als junges Mädchen, 8 oder 9 Jahre lang habe ich Politik gemacht. Aber auch immer Quoten, Mädchenquoten.
Ah,
Überall hat man natürlich Posten gekriegt.
ja,
Ich habe da, also
ja.
ich habe mich nicht beschwert drüber, ne? Also ich habe dadurch natürlich die Macht auch gehabt und ich konnte es auch üben und hatte auch mal die Hintergrunderkenntnisse, die ich für den Beruf dann später auch für den Verkauf oder Vertrieb oder Umgang mit Führungskräften konnte man da sehr gut mit Männern umgehen und so weiter. Also mir hat das jetzt
Ja,
nicht
genau.
geschadet, ne? Genau.
Ja,
Aber
glaube ich auch.
trotzdem, ich überlege mir das heutzutage natürlich immer, weil die Aggressivität ist doch heute so groß geworden. Auf der Straße und wie man da so angefeindet wird und angegangen wird, das ist schon mitunter massiv, nicht?
Ja, was wollen wir? Wollen
Ja.
wir das schöne Muselleben im Sofakissen oder wollen wir das, was sich was verändert?
Ja,
Und das
genau.
wird in jeder Generation der springende Punkt sein. Wenn ich mich nicht rühre, wenn ich mich nicht wehre, bekomme ich auch nicht das, was ich
Aber
brauche.
jetzt machst du nichts Politisches mehr.
Ich finde, ich bin hochpolitisch. Also ich bin nicht in der Politik,
Ja.
aber ich bin hochpolitisch. Also ich
Ja.
finde, jedes meiner Vorträge ist im Prinzip ein politischer Vortrag, ohne dass ich parteipolitisch bin,
Ja.
wo ich sage, kümmere dich um dich selbst, kümmere dich um andere. Sei sozialverträglich, schau links und rechts. Also das ist mein Politikanteil, den ich noch bringe.
Ja. Nee, ich finde das auch wichtig und ich bin auch immer jemand, der sich äußert und eben auch gerne mitdiskutiert. Das ist geblieben, wird auch immer so weiter so bleiben, aber man muss gucken. Aber wer weiß, jetzt hatte ich auch neulich, hatte ich wieder welche kennengelernt, so von den Grauen Panthern. Ich dachte immer, die gibt
Gibt
es
sie
gar
noch?
nicht mehr,
Ja, ich bin bei den Omas gegen rechts.
ne? Ah ja,
Und
okay.
die mag ich einfach. Das sind so engagierte ältere Damen, sage ich immer, wie ich
Ja.
halt, und älter sogar. Die in Bayern sagt man, die scheißen sie nix. Also die haben Mut, weißt du?
Ja.
Die gehen auf die Straße und stellen sich vor eine Versammlung von Nazis und
Ja.
boah, und ich denke immer,
Irre, ja.
das ist ein guter Weg.
Ja. Ist wichtig, aber es ist übrigens auch schon oft so gewesen, in Situationen, wenn jetzt eben so eine gefährliche Situation auf der Straße ist, dass dann auch oft die kleine, zierliche, dynamische
Ja,
Oma dazwischen geht mit dem Schirm.
richtig, mit dem Schirm,
Bevor
ne? Ja,
dann die
genau.
Kerle,
Ja.
die dann stolz daran vorbeigehen
Ja.
und so tun, als wenn sie es nicht mitbekommen haben,
Ich
nicht?
glaube, wenn die Frauen wüssten, wie viel Kraft sie haben,
Ja,
würde sich was
ja.
in dieser Gesellschaft verändern. Sie wissen es oft gar nicht,
Ja,
was sie
ja.
verändern könnten.
Ja, absolut. Nee, nee, ist richtig. Bin ich auch ganz bei dir. Also ich finde, Frauen haben sehr viel Macht, aber wie gesagt, sie setzen sie nicht konsequent in ein Stück ein, nicht? Das ist das Problem. Sie lassen oft, sie machen mal so eine Weile irgendwas mit und dann lassen sie wieder nach. Das ist ja auch im Beruf der Punkt, warum viele Frauen es nicht bis an die Spitze schaffen, weil sie eben nicht bis zum Schluss durchhalten, nicht? Das ist
Ja, weil du manchmal auch einfach bekloppt wirst in diesen
ja,
Systemen.
natürlich.
Wenn du
Das ist es ja
siehst, wer
eben.
da gefördert wird, wer mehr Geld bekommt. Ich verstehe das, dass da eine Frau sagt, ich bin doch hier nicht Jesus. Das halte
Ja.
ich nicht durch. Das
Ja.
geht nicht. Für die will
Genau.
ich gar nicht mehr arbeiten. Das verstehe
Ja.
ich. Ja.
Genau. Also von den 70 Aha-Momenten in deinem Leben, wenn du jetzt noch mal abschließend sagen würdest, welcher Aha-Moment ist denn derjenige, den du unseren Zuhörern und Zuschauern jetzt vielleicht noch mal mit auf den Weg geben darfst, weil wir kommen so langsam zum Ende. Und ich bin schon mal sehr dankbar darüber, dass wir schon so viele Punkte hatten. Vielleicht ist da ja noch was ganz Wichtiges, was dir im Herzen liegt.
Also ich nehme jetzt den, der mir spontan einfällt.
Ja.
Und zwar ist es eine Geschichte, da war ich mit meinen Enkelkindern in meiner Heimat, das ist in Südniedersachsen, im Schaumburger Land. Und da gibt es so, wie heißen die Dinger? Jetzt habe ich gerade das Wort vergessen. Blablabla. Dinosaurierspuren.
Ah ja.
Also in so einem alten Steinbruch,
Mhm.
da sind diese Spuren, die Dachsen kann man da sehen. Und ich
Ja.
war ganz stolz, meinen Enkelkindern das zeigen zu können. Sag, guck mal, und hier vor Millionen Jahren. Und die so, ja, Und dann habe ich gedacht, interessiert euch das nicht? Und dann sagt meine Neunjährige, und was habe ich davon?
Ja.
Und da habe ich so viel gelernt aus dieser Bemerkung. Wir schauen so oft nach zurück, ne? Und
Ja.
schau mal, was da alles war. Aber junge Menschen müssen nach vorne schauen.
Ja.
Was wird werden? Und dann
Mhm.
habe ich wieder was von meiner kleinen Enkeltochter gelernt. Schau mehr nach vorne. Du
Ja.
kennst ja alte Leute, die dann immer anfangen, früher war alles besser
Ja,
und früher war,
das ist nicht
das
so gut, ne?
hilft uns nichts.
Nee.
Also, ich habe wieder gelernt, schau nach vorn, schau, was du willst, schau, was du ändern kannst. Also, ich bin meiner kleinen Johanna sehr dankbar.
Ja, generell hatten wir ja vorhin schon mal im Vorgespräch ja auch sowieso das Thema Kinder. Also wir können bei Kindern können wir natürlich auch lernen, wie
Ja.
wir unverkrampft und natürlich authentisch ich selbst sein darf, nicht? Und
Genau.
dann eben einfach auch mal verrückt sein darf. Du sagst ja immer Liebe, lustvoll und wild, ne?
Und albern dürfen wir sein. Ich
Und
war mit meinen
albern.
Kindern am Bodensee eine Woche und ich war so albern in dieser Zeit. Und das vermisse ich so manchmal.
Ja.
Dieses absolute Kichern und
Ja.
dummes Zeug machen. Und die Mutter guckt dann immer so, was macht ihr da? Und ich bin wie eine Siebenjährige dann. Und ich finde, Kinder halten jung, sie halten fröhlich.
Ja.
Und ich finde, für mich ist dieser Kontakt zu meinen Kindern, Enkelkindern und auch hier Nachbarskindern, hält mich einfach jung. Und das sollte man viel mehr machen.
Wunderbar. Ja, Sabine, ich danke dir ganz, ganz doll. Das war wieder wirklich wunderschön. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal mal wieder in Hamburg bist oder ich bei dir auf deiner Ecke. Aber
Ich
bis
habe eine
dahin.
Lesung in Hamburg
Ja.
im Oktober.
Ach,
Ja.
dann musst du mir das nochmal genau, oder ich sehe das ja wahrscheinlich dann auch
Du
auf
siehst,
deinen
wenn du
Seiten.
unseren Newsletter hast, siehst du es.
Genau.
Und im
Und dann
Internet bringe ich sowieso. Und da
eben.
freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird sehr nett.
Ach toll, richtig. Siehst du. Also dann ist das die eine tolle Gelegenheit. Die werde ich auf jeden Fall dann, auch wenn ich das rechtzeitig noch weiß, hier auch zu unseren
Sehr gern.
Aufnahmen dazu nehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir alles Liebe und Gute erst einmal.
Danke
Und
dir,
ja,
Ulrike.
bis zum nächsten Mal.